Hallo!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast.
Genau, und heute haben wir das Thema, warum es wichtig ist, allen Gefühlen Raum zu geben, also auch den nicht so schönen Gefühlen, denn die Endo sorgt ja auch leider oft dafür, dass wir mal schlechte Neuigkeiten erhalten oder eben Phasen haben, in denen wir von negativen Gefühlen übermannt werden. Und oder wir versuchen ja auch zu zeigen, dass man mit der Erkrankung einen positiven Umgang haben kann. Aber das bedeutet eben nicht, dass man durchgehend mit einem Lächeln auf den Lippen durchs Leben laufen muss. Das wäre auch unrealistisch. Es ist einfach auch wichtig, dass wir diese ganze Palette von Gefühlen haben, also von super happy bis tief traurig. Und ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, der wirklich auch diese komplette Palette fühlen kann.
Ich auch.
Also das gehört auch dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man muss sich auch nicht selbst dafür abwerten, dass man negative Gefühle hat. Natürlich wünscht man sich nur die guten Gefühle zu haben, aber es ist eben auch wichtig zu erkennen, dass beide Gefühlsrichtungen für uns eine Botschaft haben, also auch die negativen. Und deshalb ist es auch wichtig, die negativen Gefühle zuzulassen, weil wir diese sonst nur unterdrücken und im Körper belassen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sich eben einen anderen Weg sucht, um das Gefühl an die Oberfläche zu bringen. Zum Beispiel nach meiner Diagnose habe ich auch nur Ablenkung gesucht. Ich war nur unterwegs, ich habe es überhaupt nicht zugelassen, mich mit dieser Veränderung in meinem Leben zu beschäftigen. Und irgendwann lag ich dann mit Fieber im Bett. Und da hat sich mein Körper auch einen anderen Weg ausgedacht, um irgendwie auf meine Gefühle aufmerksam zu machen. Dann vielleicht noch eine kurze Erklärung, wie überhaupt Gefühle entstehen. Jeder Gedanke, der durch einen äußeren Reiz verursacht wird, löst eben eine biochemische Reaktion aus, die mithilfe von Neurotransmittern an unseren Körper gesendet wird und damit ein Gefühl auslöst. Also denken wir nur positive Gedanken, dann wird übermäßig Dopamin ausgeschüttet, weshalb wir uns dann glücklich fühlen. Andersrum, wenn wir negative Gedanken denken, werden stattdessen Neuropeptide entwickelt und die lösen wiederum im Körper Anspannung oder Traurigkeit aus.
Das ist auch die Neuroendokrinologie, die sich da tatsächlich wissenschaftlich mit befasst. Für viele, die jetzt sagen so, was haben denn jetzt Gefühle irgendwie mit Körperfunktionen zu tun? Also es ist inzwischen wirklich wissenschaftlich nachzuweisen, dass tatsächlich Krankheiten auch mit eine Gefühlskomponente haben. Und wenn man lange Gefühle unterdrückt oder nicht richtig auslebt, kann das eben auch eine Krankheit mit befeuern. Also es gibt ganz, ganz viele Ursachen, die letztendlich zu einer Erkrankung führen. Und es lässt sich nicht alles jetzt auf diese klassischen, in Anführungsstrichen, mechanischen Fehler, sage ich mal, zurückführen, die jetzt dann so die Schulmedizin quasi versucht zu lösen, sondern man muss auch echt lernen, seine Gefühle mit zu berücksichtigen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Krankheitsbilder, wo man dann immer wieder ähnliche Gefühls- und Verhaltensmuster bei Patienten und Patientinnen feststellt. Das ist wirklich ein mega interessantes Thema und was jetzt endlich auch mal wissenschaftlich quasi untermalt wird, dass das keine Spinnerei oder Hexerei oder sonst irgendwas ist.
Ja, total. Also es ist ja, ich habe auch in dem Buch Frauenkörper, Frauenweisheit gelesen, dass im Prinzip an jedem Organ auch diese Stellen sind, wo diese Neurotransmitter andocken können. Also überall in unserem Körper sind im Prinzip Stellen, wo Gefühle was auslösen können, an den Organen. Und das ist schon irgendwie krass. Also es hat schon einen krassen Einfluss, auch wenn man das vielleicht nicht im ersten Moment denkt oder von der Medizin grundsätzlich was anderes vermittelt bekommt. Also in dem Moment, wo der Körper ein Gefühl entwickelt, wird das gleichzeitig auch wieder vom Gehirn registriert. Und das überprüft dann, warum der Körper dieses Gefühl sendet. Und als Antwort auf das, was das Gehirn durch den Körper erfahren hat, produziert es wieder dieselben Gedanken, die dann wiederum das Körpergefühl bestätigen. Also wenn ich mich körperlich traurig fühle, dann registriert das mein Gehirn und ich denke automatisch traurige Gedanken und die traurigen Gedanken lösen wieder mehr Körperanspannung aus. Das ist halt ein unendlicher Kreislauf und super spannend, aber auch wichtig einfach zu begreifen, weil man damit ja dann auch was verändern kann.
Ja, und wenn man auch mal so ein bisschen in unserer Sprache, sage ich mal, wühlt, also so Sprüche wie, da kommt mir die Galle hoch oder ja, das ging mir jetzt ganz schön an die Nieren oder das schlägt mir auf den Magen. Also das kommt nicht von ungefähr. Wir haben das einfach nur vergessen, mit einzubeziehen, wann uns was auf oder wann uns die Galle hochkommt oder wann uns was an die Nieren geht. Also ja. Ja, das sind alles Gefühle, die dann wirklich auf bestimmte Organe dann auch gehen. Oder Blase ist auch so ein Organ, was ja quasi Druck nachgibt. Und wenn man jetzt viel Druck in seinem Leben hat, dann kann das auch quasi über die Blase sich bemerkbar machen. Oder man hat eine riesige Last auf den Schultern. Menschen, die eine seelische Last haben, die laufen auch ganz häufig so ein bisschen gebückt und haben so Hängeschultern und so einen gebeugten Rücken, weil sie einfach so die Last des Lebens tragen und jetzt gar nicht so eine physische, körperliche Last durch jetzt schwere Arbeit, sage ich mal, sondern wirklich eine psychische Last, die ja durch Gefühle ausgelöst wird. Also das ist wirklich ein super interessantes Thema, was so unterschätzt beziehungsweise einfach nicht beachtet wird. Gerade auch in Behandlungen. Ich meine, welcher Arzt fragt so jetzt
sind
bei
Sie
einem...
Sind Sie traurig?
Ja, sind Sie gerade
traurig?
Haben Sie
irgendeine Last zu tragen? Was beschäftigt Sie? Da geht es auch ganz viel in dem Buch drum, Frauenkörper, Frauenweisheit, dass sie halt als Gynäkologin oft ihre Patienten fragt, wenn die mit zum Beispiel Geschlechtskrankheiten kommen, ob sie irgendwas bedrückt. Also weil sich teilweise dadurch der Körper auch ausdrückt. Und dann kommt manchmal raus, also es ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber dass sie früher in ihrer Kindheit eben vergewaltigt worden sind.
Ja.
Und dass der Körper sich jetzt so ausdrückt, das ist so krass, was da für ein Zusammenhang ist. Und sobald diese Menschen damit angefangen haben, mit diesen Erfahrungen zu arbeiten, sind die Krankheiten von alleine weggegangen.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Endo damit weggehen würde, aber...
Ich denke, es ist ein wichtiger Teil. Also natürlich gibt es auch andere Dinge, die eine Krankheit begünstigen.
Ja.
Hormonhaushalt ist durcheinander. Zu viel Stress, sowohl emotionaler als dann eben auch beruflicher oder whatever, wobei natürlich dieser emotionale Stress viel, viel toxischer ist und auch viel tiefgreifender und ganz viel Stress entsteht auch schon in der Kindheit, wenn wir dann auf bestimmte Dinge ganz empfindlich reagieren, weil wir in Anführungsstrichen Überlebensmuster entwickelt haben, um auf bestimmte Dinge von unserem Umfeld oder von unseren Eltern zu reagieren. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle schreckliche Eltern haben und deshalb irgendwie eine Krankheit. Ich meine, alle oder Eltern geben ja immer ihr Bestes, aber manchmal entwickelt man dann trotzdem solche Schutzmechanismen und die können dann später eben so eine Krankheit begünstigen. Zum Beispiel, dass man ganz viel... wenn man sagt, ja, ich mache das noch und ja, ich mache das gerne für dich und für sich selber, aber nichts tut, oder?
Genau.
Also das sind so ganz typische Überlebensmuster, die man sich als Kind aneignet, um sich in seiner Familie quasi so behaupten zu können. Und das ist echt super interessant, wie viel von heutigen Stressthemen so aus der Kindheit herrühren, weil wir uns da ein bestimmtes Verhalten angeeignet haben, um da so in unserem Familienumfeld zu funktionieren. Und in der systemischen Therapie ist es ganz spannend, weil die gar nicht so, also in der Psychotherapie, weil die gar nicht so jetzt direkt auf die Krankheit gucken oder auf das Problem, sondern ganz stark auf das Umfeld, was uns ja extrem mit beeinflusst. Und
total, ja.
Es ist ein super, super spannendes Thema. Und leider, ja, wenn man zum Gynäkologen, Gynäkologin geht, die sagt nicht so, ja, wie geht's Ihnen denn so gefühlstechnisch? Mhm. Liegt Ihnen was auf dem Herzen? Gibt es irgendwo andere Probleme? Es wird immer nur so diese, ich sage immer so gern, so diese mechanischen Sachen abgeklärt, so wo ist eine Schraube locker, wo könnte man ein bisschen Öl nachfüllen, aber damit ist es halt nicht getan, weil wir keine Maschinen sind, weil wir Gefühle haben.
Und weil sich die Gefühle auch in unserem Körper einfach manifestieren.
Genau, ja. So, das ist jetzt ein ziemliches Dilemma, aber wir haben jetzt mal 4 Schritte mitgebracht, die so ein bisschen euch helfen sollen, mit den Gefühlen zu arbeiten und auch mit Rückschlägen umzugehen und wirklich zu lernen, alle Gefühle zu fühlen. Also es soll, wir plädieren natürlich dafür, einen möglichst positiven Umgang mit der Krankheit zu finden. Laura hat auch eine ganz tolle Geschichte für Punkt 4 mitgebracht, die möchte ich schon mal anteasern, die ist echt richtig schön. Und da orientieren wir uns gerne dran. Aber das heißt nicht, dass wir nie schlechte Laune haben oder dass wir nie traurig oder wütend sind oder verzweifelt. Also all diese Gefühle haben wir natürlich trotzdem. Hatte ich heute Morgen erst mal so die komplette Gefühlspalette. Kleiner mentaler Breakdown während dem Yoga. Auch spannendes Thema nochmal für eine andere Folge. PMS, Stimmungsschwankungen etc. Soll jetzt aber nicht das Thema sein. Was da so ein bisschen meine Message ist, ich bin durch das Gefühl durchgegangen, ich habe geweint, ich habe geguckt so, okay, wo kommt das jetzt her? Ich habe mit meinem Freund drüber geredet und habe dann aber versucht, so jetzt den Tag nicht irgendwie da drin versumpfen zu lassen, sondern mich jetzt aufzurappeln, rauszugehen. Ich war einkaufen, habe mir dann ein schönes Frühstück gemacht. War so, okay, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen für heute. Ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Und normal hilft mir bei so einem schlechten Gefühl Yoga. Deshalb habe ich dann auch Yoga gemacht. So, da kam dann mein kleiner Heulanfall. Und dann bin ich rausgegangen in die Sonne. Und das hat mir dann irgendwie in dem Moment geholfen. Also man fängt dann auch an, so ein bisschen so ein paar Dinge zu entwickeln, die einem in dem Moment dann helfen könnten, jetzt so den Tag noch zu retten und über dieses Gefühl hinwegzukommen. Deshalb ist so unser erster Schritt, lass die Gefühle zu. Wir wollen die gerne unterdrücken, weil wir Angst davor haben. Und gerade jetzt auch negative Gefühle fühlen wir uns dann häufig nicht gewachsen. Oder gerade auch bei der Endo wird ja häufig gesagt, so möglichst positiven Umgang damit. Aber das bedeutet halt nicht, dass man die negativen Gefühle nicht zeigen darf. Und ein positiver Umgang bedeutet auch immer, dass man gelernt hat, mit allen Gefühlen umgehen zu können. Und wenn man zu positiv, sage ich mal, ist und diese negativen Gefühle immer wegdrückt, dann irgendwann läuft es fast über und dann kommt so eine Riesenemotion raus, der man dann überhaupt nicht gewachsen ist. Deshalb sich lieber auch den negativen Gefühlen so häppchenweise annähern und die auch fühlen, dann kommt es zum einen nicht zu diesem riesigen Vulkanausbruch und zum anderen, wenn dann doch mal vielleicht ein bisschen was Größeres kommt, dann weiß man zumindest damit umzugehen und weiß sich in dem Moment auch zu helfen oder kann sich wenigstens sagen, so ja, okay, das ist jetzt das Gefühl, das kommt und es geht dann aber auch schon wieder.
Da redet man ja auch in dem Zusammenhang oft von Toxic Positivity, also dass man irgendwie schon in diese toxische Positivität, in diese Richtung geht. Und das ist genau das, was wir nicht vermitteln wollen, sondern dass eben alles dazu gehört, dass wir auch alles fühlen. Wir sind auch nicht immer mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs, überhaupt nicht, aber es gehört eben dazu.
Ja, und da ist dann eben auch wichtig, dann nicht zum Handy zu greifen, sich irgendwie abzulenken oder vor dem Gefühl dann wegzulaufen, sondern da auch wirklich mal durchgehen und dann aber das auch zu verpacken und danach dann zu sagen so, okay, und jetzt versuche ich da aber auch wieder rauszukommen. Und um eine emotionale Stärke zu entwickeln und auch mit Rückschlägen und schlechten Neuigkeiten wirklich umgehen zu können, ist es eben elementar, auch die nicht so schönen Emotionen zuzulassen. Und jedes Gefühl ist wie ein kleiner Schlüssel zu einer Botschaft, die extrem wichtig ist, um auch für sich weiterzukommen, um nach vorne blicken zu können und eben nicht in dem, was einem jetzt gerade Negatives passiert, hängen zu bleiben. Und es gibt auch ein ganz schönes Zitat, das lautet, wenn du nicht auf deine mentale Gesundheit hörst, wenn sie dir zuflüstert, dann wirst du sie auch nicht schreien hören. Und dieses Schreien ist dann halt, wie Laura vorhin beschrieben hat, dass wie sie nach ihrer OP dann mit Fieber im Bett lag, weil sie es einfach zu schnell ja, wieder übertrieben hat, da vielleicht auch dem einen oder anderen Gefühl nicht zugehört hat. Und dann schreit es dir halt irgendwann ins Gesicht und dann vielleicht eben auch in Form von körperlichen Symptomen.
Total, also und, auf jeden Fall.
Und als Tipp, wie man so lernen kann, ein Gefühl zu fühlen, indem man die Augen schließt, mal versucht, achtsam in sich reinzuhorchen, wo sitzt das Gefühl im Bauch, im Herz, im Hals? Man kennt es ja dann, so ein Kloß im Hals zu haben.
Genau.
Und es geht einfach um die Wahrnehmung. Meditation hilft da auch extrem, so da überhaupt mal wieder hinzukommen und so diesen Schlüssel zu finden zu dem Gefühl. Und man kann es auch mal versuchen, dem Gefühl eine Farbe zuzuordnen oder zu schauen, was für eine Form hat es. Oder vielleicht auch irgendeine Struktur, dass man jetzt sagt, okay, das eine fühlt sich weich an, das andere fühlt sich irgendwie zackig an, mit Widerhaken, das andere glitschig. Ja. Also so mal zu versuchen, so dieses Abstrakte rauszunehmen und sich das zu verbildlichen. Und auch wenn man das dann bildlich vor Augen hat, kann man das dann viel, viel besser für sich zuordnen. So, ah ja, okay, das kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Mhm, da passiert jetzt das und das. Und dann wird es aber auch wieder gut.
Ich stelle mir manchmal vor, dass ich mir so eine Forscherbrille aufsetze und den Forscherkittel anziehe und dann in meinen Körper reingehe und mir das Gefühl mal nehme und das Gefühl angucke, dann lege ich das auf meinen Tisch und dann gucke ich mal, ja, will ich das so lassen oder will ich das vielleicht auch mal in seine Einzelteile zerlegen? Also, dass man sich das einfach anguckt, aber ohne es zu bewerten, weil das ist das, was Achtsamkeit ausmacht.
Ja.
Na, also, dass man es einfach in dem Moment annimmt, dass es da ist, aber nicht sagt, es ist schlecht, dass es da ist, sondern einfach guckt, wie man jetzt damit umgehen kann oder wie man damit umgehen will.
Voll schön mit deinem Forscherkittel, das ist ja so cool. Das versuche ich jetzt auch mal. Und dann kommen so einzelne Teile in so ein Reagenzglas und dann kann man sie sich angucken. Ja, ja, genau. Sehr schönes Bild. Als zweiten Tipp haben wir für euch, hört dem Gefühl zu. Also versucht, die Botschaften wahrzunehmen, die das Gefühl versucht, dir damit zu vermitteln. Also besonders die negativen Gefühle haben das Potenzial, uns zu helfen, einen Rückschlag oder auch eine Diagnose oder Ähnliches zu verarbeiten und zeigen dir auch, wo du gerade im Ungleichgewicht bist. Also dieses Negative nicht wegdrücken und zu sagen, das ist jetzt was Schlechtes, das darf ich nicht fühlen oder das ist jetzt schlecht, dass ich darüber traurig bin, sondern nein, zu gucken, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich ist es erstmal niederschmetternd oder auch wenn man jetzt eine nicht so gute OP hinter sich hatte oder eine OP vor sich hatte, da sind Ängste und alles mit im Spiel. Aber einfach mal dem Gefühl zuhören, so, okay, vor was habe ich Angst? Was könnte passieren nach der OP? Das habe ich mir auch so ein bisschen versucht, die Angst zu nehmen vor einem künstlichen Darmausgang. Ich habe dann angefangen zu googeln, so, okay, angenommen, ich habe das. Was für Bikinis gibt's? Kann ich noch schöne Bikinis anziehen? Wirklich? Nein, ich bin so voll da reingegangen.
Oh Gott, das ist so gut.
Ich habe jetzt einen künstlichen Darmausgang und ich will aber trotzdem noch schön irgendwie ins Schwimmbad gehen können. Und dann habe ich so Monokinis angeguckt, dann habe ich gefunden, dass es auf Etsy auch so Spitzenbeutel gibt, die man über den Beutel dann drüber machen kann, dass es auch für den Partner hübsch aussieht. Also ich habe einfach versucht, irgendwie zu gucken, okay, angenommen, das wäre jetzt das Worst-Case-Szenario, was passieren könnte, aber was kann ich da trotzdem noch Gutes draus machen, dass mir dann so die Angst nimmt? Weil wenn man jetzt so einfach denkt, so, oh Gott, und künstlicher Darmausgang, und dann guckt man sich diese Horrorbilder an, so, nein, versuch zu gucken, was kann ich da noch irgendwie Schönes trotzdem draus machen? Und ey, ich sag dir, diese Spitzenüberzüge, die haben mich so beruhigt. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann hatte ich echt ein paar schöne Bikinis und alles gefunden. Und es gibt ja auch so High-Waist-Höschen.
Ja.
Und dann war das irgendwie alles halb so schlimm. Ich meine, es war auch in der Zeit, wo ich diesen Nierenkatheter hatte. Deshalb war ich da schon so ein bisschen dran gewöhnt auch, wie sowas ist. Ja, ich glaube, jetzt fände ich es, glaube ich, auch wieder schlimmer. Aber Also wirklich zu gucken, okay, warum bin ich denn jetzt so verzweifelt? Ja, natürlich, weil ich dann was an mir habe, was andere vielleicht eklig finden, was ich selber eklig finde, was mich einschränkt. Aber okay, wie sehr schränkt es mich denn tatsächlich ein, auch mal mit Leuten zu sprechen, die sowas haben und dir dann sagen, du, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Worüber bin ich jetzt überhaupt wütend? Beispielsweise, man ist wütend jetzt auch gerade im Streit mit dem Partner, mit der Partnerin. Was macht mich denn jetzt gerade wütend? Macht sie mich jetzt wütend oder er? Oder macht es mich wütend, die Konsequenz, die aus unserer Meinungsverschiedenheit entsteht, die auf einer Angst jetzt wieder basiert? Ein Beispiel: Du möchtest in Berlin leben, dein Partner, deine Partnerin in München. Jetzt streitet ihr euch darüber, dass der eine nicht mitziehen möchte. Ja, aber bist du jetzt tatsächlich sauer auf deinen Partner, dass er nicht mitziehen möchte? Oder macht es dir Angst, dass du ihn dadurch verlieren könntest oder eine große Distanz zwischen euch entsteht? Und wenn man da dann anfängt, so über die tatsächliche Angst dahinter zu sprechen, die diese Wut eigentlich verursacht, weil es ja gar keine Wut gegen deinen Partner ist, sondern einfach nur die Angst, weil man hat ja in der Regel Verständnis dafür, dass wenn einer sagt, so boah, Berlin, das ist die letzte Stadt, in der ich leben wollen würde, das möchte man dem Partner ja auch nicht zumuten. Und dann dieser Konflikt aus, ich möchte das Beste für meinen Partner, Partnerin, aber ich möchte auch, dass ich mich wohlfühle, das ist ja das eigentliche Gefühl hinter der Wut, also ganz häufig die Angst. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man auch ganz anders das Problem dahinter lösen und auch ganz anders mit dem Partner drüber reden, weil man über das eigentliche Problem dann spricht und nicht mehr über den Interessenskonflikt, die immer wieder aufkommen, wenn Menschen im Spiel sind.
Und das ist im Prinzip auch das, was zum dritten Schritt führt, wo man eben sagt, jetzt löse ich das Gefühl auf. Grundsätzlich ist es so, dass ein Gefühl maximal 3 Minuten da ist, außer wir halten daran fest. Und das finde ich ganz wichtig, weil das einem klar macht, es ist eine bewusste Entscheidung, ob ich jetzt daran festhalten möchte oder ob ich es eben loslasse.
Sehr spannend.
Also man muss sich im Prinzip auch erlauben, vom Verstand her einfach nicht ewig daran festzuhalten. Deswegen ist es wichtig, achtsam zuzuhören. Was brauche ich jetzt, um das Gefühl aufzulösen? Braucht man vielleicht Hilfe von außen? Das ist auch vollkommen okay. Man kann sich eingestehen, dass man vielleicht auch therapeutische Hilfe braucht. Vielleicht hilft es aber auch einfach, mit einem Herzensmensch darüber zu reden. So wie du eben jetzt gesagt hast, das Beispiel mit dem Partner darüber zu reden. Was passiert, wenn die Distanz wirklich da ist?
Ja, das habe ich heute Morgen auch gemacht, also weil mein Freund heute Morgen nach München gefahren ist und dann saß ich, wie gesagt, heulend auf meiner Yogamatte und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir gesprochen und irgendwie, dann habe ich es mal rausgeheult und dann war es auch wieder okay, weil er dann auch so gesagt hat, ja, aber das ist kein Problem für mich, was jetzt gerade ein Problem für dich ist. Und egal wie, wir kriegen das hin, weil wir gehören zusammen. Und weil bei uns heute Morgen oder bei mir tatsächlich immer mal wieder das Thema aufkommt, ob ich für immer in Würzburg bleiben möchte. Und er möchte gerne hier bleiben, weil er bei seiner Familie sein möchte. Und ich fühle mich aber doch schon sehr nach Stuttgart auch wieder hingezogen. Und es wird immer mal wieder, kommt dieses Gefühl hoch, so will ich überhaupt hier sein? Und dann haben wir drüber gesprochen und dann ging es auch wieder. Und ich kann ihm ja keinen Vorwurf machen, dass er nicht nach Stuttgart möchte, wenn er sagt, es ist die letzte Stadt, in der ich leben wollen würde. und ich mich da aber halt wohlfühle. Aber er kann mir halt die Angst nehmen, dass das jetzt kein Trennungsgrund ist und wir das schon irgendwie hinbekommen werden. Und jetzt einfach mal den Lockdown abwarten. Man kann gerade nicht viel machen. Man kann auch gerade in Stuttgart nicht viel machen. Ich bin hierher gezogen während dem Lockdown. Das hat er mir dann alles wieder so rational vor Augen geführt, dass das vielleicht auch ganz viel dazu beiträgt, dass ich halt in Stuttgart noch so meine heile Weltvorstellung habe vor Corona und jetzt hier halt einfach seit einem Jahr festsitze, gesundheitlich auch gerade nicht so auf der Höhe bin und dann halt meine, okay, in Stuttgart wäre alles besser. Und da dann wirklich einfach mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen und zu sagen, hey, aber jetzt guck mal, ne, vielleicht tust du dich da gedanklich gerade selber ein bisschen in die Irre führen, kann auch echt helfen.
Das ist Das ist genau das. Es geht einfach darum, sich den Raum zu geben, das Gefühl zuzulassen und zu verstehen, woher es kommt. Und das ist mit Sicherheit auch nicht immer ein angenehmer Prozess. Das ist vollkommen normal, weil man fühlt einfach nicht gerne negative Gefühle. Aber es ist auch einfach wichtig, das zuzulassen und an die Wurzel zu gehen. Weil manchmal geht es dann auch darum, sich selbst oder auch seinem Körper zu vergeben. Oft entstehen diese negativen Emotionen, weil wir etwas anders haben wollen, als es ist, und dann einen Widerstand dagegen entwickeln, wie es ist. Zum Beispiel wollen wir einen gesunden Körper, wir wollen alles so machen, wie wir es vorher gemacht haben, merken aber, dass es nicht mehr geht. Und wenn wir das dann merken, werden wir wütend oder enttäuscht über den eigenen Körper. Bei dem Auflösen von den Gefühlen geht es halt auch darum, dem zuzustimmen, wie es ist, es anzunehmen und nicht mehr dagegen zu kämpfen.
Ja, da finde ich auch wieder dein Beispiel mit den Walking-Stöcken einfach so schön, weil wenn man da permanent dagegen ankämpft, dass man jetzt nicht mehr Halbmarathon laufen kann, da wird man auf Dauer halt nicht glücklich mit. Und das dann einfach zu sagen, okay, ich spüre jetzt eine Enttäuschung, aber ich muss darüber hinwegkommen und auch da wieder rauskommen und sich dann halt nach Alternativen umzugucken, die einem dann ja auch wieder ein schönes Gefühl geben können. Also mit Sicherheit gibt dir das Walken jetzt, wenn du es dann hoffentlich bald wieder machen kannst, genauso ein schönes Gefühl, wie es früher der Halbmarathon war, weil du ja jetzt einfach weißt, okay, ich habe jetzt einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und ja, es vermittelt dir dann auch wieder ein schönes Gefühl, da einfach zum einen das geschafft zu haben, so flexibel auch zu sein und aus dem Negativen wieder was Positives zu machen, aber eben auch halt diese Herausforderung einfach gemeistert zu haben.
Das ist aber auch halt einfach ein Prozess. Also ich habe das ja auch nicht von jetzt auf gleich angenommen. Nee, ich habe da auch mit Raphael drüber geredet lange und der hat mich ja auch letztendlich überzeugt, die Walkingstöcke zu kaufen und einfach auch mal den Blick in eine andere Richtung gerichtet und gesagt, ja, wenn du dir Walkingstöcke vorstellst, dann stellst du dir immer Omas vor. Aber das ist nicht so. Es gibt auch junge Leute, die das regelmäßig machen und das ist vollkommen in Ordnung. Man kann das auch auf eine sportliche Art und Weise machen und nicht als besseren Gehstock benutzen. Ja. Und das ist halt einfach der hat mir das Gefühl aufgelöst, dass ich jetzt mich fühlen muss wie eine alte Oma, weil ich nur noch walken gehen kann.
Das war auch, wir haben letzte Woche hier im Ort einen Bekannten von Bernd getroffen. Und dann hat Bernd auch gemeint, ja, er geht jetzt dann joggen. Und dann hat der Bekannte eben auch erzählt, dass seine Freundin eben auch immer laufen geht. Und dann ging es halt darum, ob er im Wald läuft oder auf der Straße. Und dann hat der Bekannte eben auch gemeint, ja, er kann nicht mehr joggen gehen wegen seinem Knie. Also man muss jetzt nicht mal eine chronische Krankheit haben, um zu sagen, okay, das funktioniert für mich nicht mehr. Weiß ich nicht, war vielleicht jemand, der lange Zeit Fußball gespielt hat, dann da irgendwie ein paar Mal Probleme mit hatte und zack, jetzt kann er halt mit Mitte, Ende 20 nicht mehr joggen gehen, weil sein Knie das nicht mehr mitmacht. Und dann habe ich auch zu ihm gemeint, komm, lass uns zusammen walken gehen. Aber das fand er dann irgendwie nicht so cool.
Oh, schade.
Da muss er noch ein bisschen
muss er noch
mehr open-minded arbeiten. Werden. Ja, der ist bei der Bundeswehr. Ich glaube, das wäre...
Ja, okay. Das ist noch ein längerer Prozess.
Das wäre noch ein längerer Prozess. Ja. Aber da dachte ich mir dann aus, so ja, guck, es muss ja nicht mal irgendwie sowas sein.
Das ist auch einfach, mal den Blick in eine andere Richtung zu richten und zu sehen, sind auch andere Leute betroffen, also sich nicht mehr in diese Opferrolle zu begeben, sondern raus aus der Opferrolle und zu sagen, okay, es geht auch anderen so, ich bin damit nicht alleine. Aber ich kann noch was anderes machen und das ist okay. Und darum geht es auch in dem vierten Schritt, nämlich den Ist-Zustand wieder zu mögen und zu lieben. Denn es bringt einfach nichts gegen etwas zu kämpfen, was wir nicht mehr verändern können, sondern wir müssen das, wie es ist, eben wieder lernen zu lieben, auch wenn es anders ist, als wie wir es haben wollen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gerne die kleine Geschichte erzählen, weil ich die sehr schön finde und sie ist sehr veranschaulicht, dass wir immer eine Wahl haben, was wir fühlen wollen. Und zwar geht es in der Geschichte um eine alte Dame, die nach dem Tod von ihrem Mann beschlossen hat, ins Altersheim zu gehen. Und im Heim musste sie lange in der Halle warten, bis dann ein junger Pfleger zu ihr kam und ihr mitteilte, dass ihr Zimmer nun fertig sei. Dann sind sie in den Aufzug gegangen und bevor die alte Dame auch nur einen Blick in ihr Zimmer werfen konnte, hat sie gesagt, mir gefällt es sehr gut. Und der junge Pfleger war überrascht und meinte, sie hat das Zimmer noch gar nicht gesehen. Und dann hat die alte Frau geantwortet und gesagt, wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von der Einstellung ab. Von der Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten. Und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich jedem Menschen danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Sie sind noch jung, doch nehmen Sie sich den Rat einer alten Frau zu Herzen. Deponieren Sie alles Glück, alle Freude, alle schönen Erlebnisse als Erinnerung auf einem Spezialkonto, um im Alter über einen Schatz zu verfügen, von dem Sie zehren können, wann immer Sie dessen bedürfen. Es liegt an Ihnen, wie hoch die Einlagen auf dem Konto sind. Ich verrate Ihnen noch zwei einfache Tricks, mit denen Sie Ihr Konto rasch wachsen lassen können. Hegen Sie in Ihrem Herzen nur Liebe und in Ihren Gedanken nur Freude. In dem Bewusstsein, so ein Konto zu besitzen, verliert die Zukunft ihre Ungewissheit und der Tod seine Angst. Der junge Pfleger hatte staunend zugehört und bedankte sich nun mit einem strahlenden Leuchten in seinen Augen. Freudig hat er den Arm der alten Dame gedrückt und gemeint, vielen Dank, soeben habe ich ein Erinnerungskonto bei meiner Bank eröffnet und dieses Gespräch ist die erste Einlage.
So schön.
Ja,
ich glaube, das musst du mir jetzt jeden Abend vorlesen.
Ich rufe dich dann immer so. Sehr gerne. Ich liebe diese Geschichte, weil sie einfach alles, was wir gesagt haben, so auf den Punkt bringt und diese Sicht auf das Leben einfach so schön ist und so wahr und einfach auch aussagt, dass wir eine Wahl haben.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich möchte gar nichts mehr so viel dazu sagen, weil schöner wird es nicht mehr.
Ach, ja, dann nehmen wir das doch als Schlusswort und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag mit den Gedanken und hören uns nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.